Radio Island.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Island. In unserer letzten Sendung, ihr erinnert euch, feierten wir unser 50. Jubiläum. Neben der Outdoor-Live-Sendungs-Release-Party am Sonntag veranstalteten wir auch eine Podiumsdiskussion zum Thema freie Medien am Abend zuvor. Wir haben die Veranstaltung für euch aufgenommen und leicht verdaulich in einen Beitrag gepackt.
Auch wenn eine Diskussion über freie Medien bei uns nicht an der Tagesordnung liegt, weil es für uns keine Identität ist, ein freies Radio zu sein, sind wir doch der Meinung, dass man sich zwangsläufig mit den Bedingungen und Möglichkeiten der freien Medien beschäftigen muss, da diese unsere Arbeit stark beeinflussen. Dabei war es eine Intention der Veranstaltung, die Geschichte der freien Medien und die Definitionen aus der Entstehungszeit zu überprüfen und unser Konzept davon auch abzugrenzen. Denn schließlich kann man längst vielen politischen Analysen und der verkürzten Kritik des Manipulationsbegriffes der Medien nicht mehr folgen. Es ist nicht mehr das Ziel, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden, und auch nehmen wir nicht an, dass eine offenere Struktur, die das Konsumentinnen- und Produzentinnenverhältnis betrifft, automatisch emanzipatorische Inhalte produziert. Auch die Wahrnehmung und die Theorie der Mediennutzung sind differenzierter geworden. Zur Überprüfung der Frage, inwieweit sich Projekte noch unter dem Label freie Medien fassen lassen, haben wir Vertreterinnen vom Freien Senderkombinat Hamburg, dem Coney Island Newsflyer CI, dem Freundeskreis Videoclips Berlin sowie Daniel Kuller vom Blog classness.org eingeladen. Sie sollten über ihre Arbeit berichten, die spezifischen Probleme und Möglichkeiten ihres Mediums darstellen und über die Folgen und Reichweite ihrer Inhalte diskutieren. Schon bei der Selbstdarstellung der Podiumsgäste wurden Differenzen in der Wahrnehmung und Bewertung der eigenen Arbeit deutlich. Während Daniel Kuller eher die persönliche Motivation des Bloggens schilderte, machte der Vertreter des CIs seine Distanz zum Begriff freier Medien deutlich.
Unter den kulturindustriell überformten Verhältnissen von einer Freiheit der Medien zu sprechen, ist nur insofern richtig, wenn damit demokratische Freiheiten gemeint sind, die durch den Staat abgesichert werden. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist somit Voraussetzung dafür, dass das CI überhaupt erscheinen kann. Wir selbst würden uns aber nicht als freies Medium begreifen, weil es sich dabei um einen Allgemeinplatz handelt, den es nicht einfach von uns zu besetzen gelte. Der Allgegenwart des Identitätsprinzips, das Verschiedenes gleich macht, kann sich nichts entziehen, nur die Anstrengung des kritischen Gedankens, der sich nicht anderen gleich machen will. Diese Kritik schließt eine Kritik von Denk- und Handlungsweisen mit ein, auch derjenigen oder denjenigen, die sich als Produzenten eines freien Mediums begreifen. Sie verdoppeln diese Scheinfreiheit im Kopf, das die eigene Eingebundenheit in die gesellschaftlichen Verhältnisse erträglicher macht, die Verdrängung der wirklichen, elenden Zustände erleichtert. Sie suggeriert ihnen, dass durch ihr persönliches Engagement und die Identifikation mit ihrer Tätigkeit Freiheit an sich gesetzt sei, wie wenn man beispielsweise die Autoren und Autorinnen frei wählt, die Themen frei bestimmt, sich von finanziellen Mitteln frei glaubt, sich selbst organisiert und so weiter. Mit dem Aufbrechen des Produzenten-Konsumenten-Verhältnisses ist damit nichts gewonnen, weil sich dadurch an den Inhalten nichts ändert.
Demgegenüber versteht der Freundeskreis Videoclips seine Arbeit als Alternative zu Mainstream-Medien und sieht die traditionelle Trennung zwischen der Schaffung von Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit, die Differenz schon in der Wahl der Mittel.
Ich denke, uns als Videokollektiv geht es hauptsächlich um drei Dinge. Es geht um Information, um Antirepressionsarbeit und um Mobilisierung. Information, ganz klar, bedeutet, dass wir Aktionen und Veranstaltungen einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Und zwar so, dass auch über den Tag einer Demo oder einer Aktion hinaus, wenn also alles wieder vorbei ist, sich noch Leute über politische Ereignisse informieren können. Was machen wir anders als kommerzielle Bildmedien? Ich denke, das ist der wichtigste Punkt wäre, dass wir ein anderes Politikverständnis vermitteln. Also für uns ist Politik unserem Selbstverständnis nach natürlich nicht das, was von oben irgendwie herabrieselt auf uns, sondern das, was wir selbst in unserem Lebensfeld anpacken, verändern und gestalten können. Und das vermitteln wir auch mit den Videos, die wir machen. Wir nehmen eine andere Perspektive auf das Geschehen ein, indem wir eben ganz bewusst auf einen pseudoneutralen Standpunkt verzichten. Da ist mein Lieblingsbeispiel immer die Tagesschau, also das komplette Gegenteil von uns eigentlich, wo ja Regierungserklärungen von Arbeitsplätzen, Wahlkämpfen, neuesten Entwicklungen auf dem Markt, Gesetzesänderungen und Fußball berichtet wird. Ich denke, da wird in gewisser Weise ein Konsens produziert, der existierende Hierarchien bedient.
Das Konzept des Schaffens einer Gegenöffentlichkeit kann einen differenzierteren Blick auf Informationen liefern. Allerdings ist diese sogenannte Gegenöffentlichkeit in der Regel nicht die erhoffte emanzipatorische Masse. Diverse Artikel und Kommentare auf Indymedia zeigen dies deutlich.
Also ich denke halt, also bei eurem Konzept ist mir so klassisch der Begriff Gegenöffentlichkeit eingefallen, der bei der FSK auch mal sehr viel diskutiert wird. Ganz viele Leute kommen an und sagen, ja, wir wollen hier Gegenöffentlichkeit herstellen, und bei uns dann immer so ein bisschen so, ja, okay, so ein bisschen ist das wahrscheinlich auch schon immer richtig. Also wenn wir jetzt irgendwie 1. Mai-Berichterstattung machen, klar, es ist ein Teil davon Gegenöffentlichkeit. Wir hoffen natürlich immer ganz stark bei allem, was wir machen, dass wir halt nicht dabei stehen bleiben, einfach nur ein anderes Bild von irgendwas zu vermitteln, weil da halt eben einfach keine Inhalte drin sind, weil ich denke halt auch Gegenöffentlichkeit kann von jeder Nicht-Mainstream-Gruppe kommen, seien es Nazis, wer auch immer, religiöse Gruppen, und das kann eigentlich nicht der Anspruch sein. Damit, denke ich, geht einher auch die Frage nach den Adressaten von dem, was die Leute hier machen. Also sind es jetzt die Linke, die Szene, ist es ein Aufklärungsanspruch an die Restgesellschaft?
Während in der Anfangszeit der Idee freier Medien das Auflösen des Konsumentinnen- und Produzentinnenverhältnisses und die Öffnung der Strukturen eine wichtige Rolle spielten, steht diese Offenheit angesichts der Realität nicht mehr im Vordergrund. Die Vertreterin sind sich weitestgehend einig, dass die inhaltliche Auseinandersetzung vermittels der Medien wichtiger ist als das Arbeiten an alternativen Produktionsprozessen.
Und ansonsten ist, denke ich, die große Freiheit, dass wir zwar sehr pluralistisch sind, aber eben kein offener Kanal sind, und das auch einfach ein fortwährender Kampf innerhalb vom Sender ist und auch ganz stark auch gegenüber den Ansprüchen so aus der Szene, dass halt immer Leute ankommen und sagen, hier, ihr müsst doch die Stimme der Unterdrückten sein, und wir sagen, nein, sind wir so erstmal nicht. Wir entscheiden, wer hier was sendet. Wir haben Basics, die halt sehr stark umkämpft sind und was auch einfach immer wieder Probleme gibt. Das heißt irgendwie Klassiker, Antisemitismus, Sexismus, und es dann halt auch zu Ausschlüssen von Sendern kommt.
Sexisten und linke Antisemiten sind dabei nicht die einzigen potenziellen Medienmacherinnen, denen kein Raum gegeben werden soll. Seit der intensiven Nutzung des Internets versuchen auch Nazis Einfluss auf Diskurse und Diskussionen in freien Medien zu nehmen.
Es gibt auch durchaus einfach volksverhetzende Kommentare, relativ viele Nazi-Kommentare, die allerdings mittlerweile auch alle im Moderationsfilter einfach hängen bleiben. Also das ist auch alles schon so ein bisschen so eingestellt. Das sind durchaus teilweise mehrere Dutzend in der Woche. Also das ist schon heftig, was da reinschwappt. Also da muss ich jetzt auch sagen, also so frei ist es dann einfach nicht, dass ich das jetzt alles stehen lassen kann, selbst wenn ich das wollte, selbst wenn ich mir diese Diskussion jetzt irgendwie ans Bein binden möchte. Das würde dann auf mich auch zurückfallen als den Betreiber des Blogs.
Der weitere Diskussionsverlauf war geprägt von der Frage, wie man sich inhaltlich konsequent von Nazis abgrenzt und welche Strukturen austauschbar sind. Diese Richtung war zwar von uns nicht angestrebt, aber sie war prägend für den weiteren Verlauf. Auch wenn sie sich vom vorgegebenen Thema der Veranstaltung entfernte, war sie doch exemplarisch für eine Auseinandersetzung, die man anscheinend in der freien Medienszene immer wieder führen muss. Besonders der Videoaktivismus, wie die Gruppe Freundeskreis Videoclips ihre Praxis definiert, ist von dieser Diskussion um eine scheinbare bloße Abbildung betroffen.
Also du, André, es scheint mir jetzt halt so, dass das, was du machst, eigentlich beliebig austauschbar ist. Also es gibt halt eigentlich jetzt keinen wirklichen Inhalt, woran du das festmachen würdest, wer halt zu dir kommen kann. Hauptsache es ist halt irgendwie so ein Interesse da irgendwie, dass man sich halt durch den Film vielleicht auch selbst verwirklichen will. Und also du hast die drei Punkte halt genannt. Die Frage ist jetzt mir halt aufgekommen, inwiefern sich das eben von freien Strukturen, von mir aus freien Kameradschaften halt irgendwie unterscheidet. Es ist halt eine ziemlich direkte Frage so, aber man muss ja auch gucken, was man da überhaupt macht und ob das jetzt mal so aus Langeweile halt ist, was man da so macht. Und also, weil es geht ja auch darum, dass man halt irgendwie Inhalte rüberbringt, die meines Erachtens eben auf eine Abschaffung halt der Gesellschaft, also wie sie halt jetzt besteht, halt hinauslaufen sollte. Und die Frage ist jetzt eben auch, inwiefern ihr da überhaupt so eine Differenzierung halt zwischen linken und rechten Inhalten zum Beispiel macht.
Das ist klar, dass es eine Lagerabgrenzung gibt zwischen links und rechts an der Stelle, aber ob es auch wie die inhaltliche Abgrenzung eigentlich dann funktioniert, das war jetzt, glaube ich, eher die Frage. So.
Na, was würdest du denn sagen, wie die inhaltliche Abgrenzung funktioniert? Die ist doch, für mich ist die inhaltliche Abgrenzung total klar. Wir haben unser Themenspektrum, was uns interessiert, und da sind rechte Themen oder Themen, die halt den Konsens bedienen, den ich vorhin angesprochen habe, die kommen bei uns einfach nicht vor. Und die diskutieren wir bei uns eigentlich auch jetzt nicht wirklich.
Den eigenen Umgang mit solchen Themen und die Abgrenzung von problematischen Positionen stellt die Vertreterin vom Freien Senderkombinat Hamburg dar.
Ich denke, dass einer der Hauptpunkte ist, dass wir uns natürlich versuchen, möglichst klar zu bestimmten Themen nach außen zu positionieren und auch nach innen und damit dann schon mal die richtigen Leute abzuschrecken oder halt auch eben anzuziehen. Und eine andere Methode ist natürlich eben, was ich eben schon angesprochen habe, die Organisation über Radiogruppen, die eigentlich halt ihre Mitglieder halt dann, also jetzt nicht unbedingt kontrollieren, aber wo halt dann eigentlich Diskussionen geführt werden sollten, aber das funktioniert halt nur relativ mäßig. Und ansonsten, klar, ist auch einfach ganz deutlich durch die Themensetzung, viele Themen, die wir haben, sowas wie Antisemitismus, streckt halt einfach bestimmte Leute ab, die Art und Weise, wie wir an Events herangehen, sei es jetzt G8 oder 1. Mai, dass wir die zwar schon irgendwie begleiten, aber natürlich darin auch eine klare Haltung rüberbringen und so natürlich erstmal versuchen, bestimmte Leute halt, dass sie nicht so viel Bock haben, was zu machen, und wenn es Probleme im Sender gibt, dann ist es einfach immer jedes Mal wieder eine Riesenkatastrophe, die Debatte darüber anzustoßen, genügend Interessenten zu finden, die darüber überhaupt debattieren wollen und dann im Endeffekt halt auch Entscheidungen zu fällen, was halt nie einfach ist. Und das war für mich auch eine der Hauptmotivationen, überhaupt da neu einzusteigen, zu sagen, ich will die richtigen Positionen im FSK stärken, damit es eben nicht in einen offenen Kanal abdrifft, weil die Gefahr ist einfach immer da.
Die Frage nach der Publikumsresonanz, nach der Reichweite des eigenen Produkts, war für uns im Vorfeld sehr wichtig, da das Feedback auf unsere Sendung, abgesehen von persönlichen Grußworten in der Kneipe, doch sehr selten sind. Daniel Kuller zu der Unabhängigkeit der Blogs gegenüber den Vorlieben von Leserinnen.
Und inhaltlich ist es halt so, dass ich sage, also ich habe halt, glaube ich, am Anfang überhaupt nicht jetzt danach geschrieben, was jetzt möglicherweise irgendwer lesen will. Das Publikum hat sich dann einfach eingefunden. Es haben sich dann einfach Leute angesammelt, die halt offensichtlich einfach das lesen wollten, was da drin steht. Und das war auch so ein bisschen die Idee. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie erst eine Zielgruppe suche, die ich dann bedienen will, die dann halt, für die ich das dann schreibe. Also, da gibt's auch durchaus enttäuschte Leute, die dann jetzt irgendwie glauben, da halt so das antideutsche Linienblog lesen zu können und einfach mal genau zu wissen, was muss man jetzt gerade denken. Und die dann auch eigentlich auch enttäuscht irgendwann sich dann auch wieder verdrücken nach einer Weile. Also das ist, glaube ich, echt der große Vorteil. Also ich gucke natürlich schon so ein bisschen drauf, wie viele Leute das lesen, einfach weil man natürlich schon merkt, okay, es werden halt auch mehr neue Dauerleser angeschwemmt, wenn das mal irgendwo anders hinkommt, wenn es mal mehr Leute irgendwas mitkriegen. Das ist schon so. Also ich würde schon sagen, hin und wieder mache ich das dann mal, dass ich mich einfach an ein bestimmtes Thema dranhänge, weil ich denke, da finde ich vielleicht auch mal wieder neue Leser dann darüber. Aber im Normalbetrieb also ist es eigentlich sogar fast die Idee, dass ich das eigentlich so weit wie es geht ignoriere. Also das ist einfach, ich glaube, das ist so der große Vorteil. Also wie viele Leute man dann damit erreicht, muss einem aber auch wurscht sein. Also also mit dem Gedanken im Kopf sieht es dann eben so aus wie, also diese populäreren Politblogs, die es halt gibt. Also das, was sich dann da eben wirklich so an der Leserzahl orientiert, ist ja teilweise auch ziemlich gruselig.
Abschließend mussten wir leider feststellen, dass aufgrund der inhaltlichen Differenzen viele Fragen undiskutiert und unbeantwortet blieben. Die Frage nach der Zukunft des Konzeptes freier Medien, aber auch Probleme oder Erwartungen von oder an die Projekte selbst wurden nicht besprochen. Welche Möglichkeiten die einzelnen Medien bieten, welche Schwachpunkte sie haben und wie man sich damit in der heutigen Medienlandschaft positionieren kann. Zwar wurden die Grenzen der eigenen Arbeit formuliert, wie diese überwindbar oder gar nutzbar gemacht werden können, blieb offen. Lediglich Daniel Kuller formulierte die Möglichkeit der freien Medien, nicht nur Aufklärung sein zu wollen, sondern auch Kritik zu formulieren und über den Moment hinaus wahrnehmbar zu machen.
Also ich würde schon sagen, dass sich alle hier vertretenen Medien zum großen Teil einfach an bestimmte Aktivistengruppen richten. Also ob jetzt absichtlich oder nicht, aber es ist, wird dann schon vermutlich auch von den Leuten rezipiert, die dann irgendwas machen oder die einfach auch gucken, was andere machen. Und genau aus dem Grund glaube ich, dass jetzt so reine Abbildung davon, also das reine Kamera draufhalten und das irgendwie pushen, auch niemandem wirklich einen Gefallen tut. Also dass man jetzt einfach sagt, okay, das ist alles, zu wenig dokumentiert, dann müssen wir jetzt einfach mal das Megafon davor halten, dann kriegen das mehr Leute mit. Dadurch, dass es aber eben gar nicht nur darum geht, das jetzt zu verbreiten oder stärker zu machen, sondern eben auch als Anschauungsmaterial sagen, für die Aktivisten selber funktioniert, wie wirkt das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich, was wir da machen, das ist, glaube ich, total wichtig, das auch zu kritisieren. Also auch einfach völlig klarzustellen, was man daran nicht gut findet, was da halt für Denkfehler drin stecken. Das kann ja eben auch erst eine Nachbereitung machen. Das ist ja erst dann im Grunde möglich, wenn sich das mal jemand anschaut, der selber nicht drin verwickelt war. Also wenn ihr jetzt einfach dahin geht und ihr dokumentiert, ihr werdet doch sicherlich auch immer festgestellt haben, da und da und da, ist das jetzt aber schon alles ein bisschen kurz gedacht, sehr schnell vom Gedanken zur Tat vielleicht beschritten worden. Also da sehe ich eigentlich genau den Punkt, was man halt mit so einer medialen Vermittlung eigentlich auch machen kann. Dass man halt dann nochmal darüber nachdenkt, was ist da jetzt eigentlich richtig oder falsch gelaufen, was waren jetzt eigentlich genau die Sachen, die man so beibehalten kann oder eben nicht. Wie gesagt, da würde ich sagen, es ist eigentlich vielleicht nett gemeint zu sagen, wir nehmen uns da zurück, wir wollen das eigentlich hauptsächlich stark machen, aber es wäre schon schlau, auch diese inhaltlichen Fragen dann selber aufzuwerfen.
So, das war wieder Bluebird mit Walk It Off und davor konntet ihr unseren Beitrag zu unserer Podiumsdiskussion am 5.7.2008 im Coney Island lauschen. Und falls euch die Musik bisher in unserer Sendung gefallen hat, dann kann ich euch nur empfehlen, am Mittwoch, den 30.07. im Zorro Food for Animals und eben jene Bluebird. Beginn ist 22 Uhr.
Du bist jung und orientierungslos und absolut uncool. Du kommst in deiner Clique einfach gar nicht an. Dann sperr jetzt mal deine Lausche auf, denn wir erklären dir jetzt die Welt. Wir erklären dir jetzt mal, was in und out ist.
In ist zweifellos Wolfgang Tiefensee. Der sympathische Zoni aus Gera hat nämlich Weltbewegendes vor. Ab 2009 sollen 22 Straßenschilder ganz radikal aus der deutschen Schilderlandkarte gestrichen werden. Ich möchte den Schilderwald lichten, teilte der deutsche Verkehrsminister selbstbewusst mit und drohte bei Nichtumsetzung seiner Pläne mit mehreren Cello-Konzerten in verschiedenen deutschen Städten. Um dies zu verhindern, unterstützen wir natürlich die Pläne von Wolfi und appellieren an die Opposition, sich dem anzuschließen. Wolle Wolfi Tiefensee, ein Vorbild für die Nation und nebenbei bemerkt, der Einzige, der noch was macht in Berlin. Out ist derweil Adolf Hitler. Als ob uns die geschichtsverschleiernden Beiträge von Guido Knopp über Hitlers Füße, Hitlers zwei Penisse und Hitlers willige Dominas nicht schon genug genervt hätten, nun kann man ihn auch noch in ganzer Pracht bestaunen. Und das auch noch mitten in der Bundeshauptstadt. Im neuen Masan Tussauds ist er neben zahlreichen anderen Persönlichkeiten ausgestellt. Das Schlimmste aber ist, dass er genauso hässlich wie sein Original ausschaut. Diese Haare und dann dieser viel zu kurz geratene Oberlippenbart. Was die Leute im Ausland über uns gedacht haben müssen. Furchtbar und Furchtspinne Adolf Hitler. In ist hingegen das wohl einzig geglückte Hitler-Attentat in der deutschen Geschichte. Kaum war der Hitler in Madame Tussauds ausgestellt, wurde er auch schon gerichtet. Ihm wurde einfach der Kopf abgerissen. Oft wird ja behauptet, dass es damals unmöglich war, diese fiesen Nazis zu stürzen und Hitler zur Strecke zu bringen. Mal abgesehen davon, dass dies wohl daran lag, dass ein Großteil der Deutschen selber Nazis gewesen sind, scheint es doch gar nicht so schwer zu sein. Einfach Kopf ab. Unsere volle Sympathie für den ehemaligen Polizisten, dem das erste Attentat auf Adolf Hitler geglückt ist. Absolut in ist auch der neue Einbürgerungstest, für den das deutsche Bundeskabinett von 2010 an grünes Licht gegeben hat. Wer sich also in Zukunft als rechtschaffender Deutscher bezeichnen will, muss sich erst einem Test à la Wer wird Millionär unterziehen. Das finden wir natürlich spitze, denn so dumme, hohlköpfige Superidioten wie Udo Vogt von der NPD haben wir ja schon mehr als genug hier drinne. Nun steht Radio Island ja für innovativen Journalismus und somit haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, euch die erste Frage des Testes zu beantworten. Hier kommt die Frage. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Antwort A, ca. 60 Millionen, Antwort B, ca. 70 Millionen, Antwort C, ca. 80 Millionen oder Antwort D, ca. 90 Millionen. Und hier ist die Antwort. Richtig ist Antwort E. Deutschland hat eindeutig zu viele Einwohner.
So, wer jetzt nicht kapiert hat, wie der Hase läuft, dem können wir auch nicht mehr helfen. Dem bleibt nur noch Killerspiele am PC spielen. Aber keine Angst, auch beim nächsten Mal erklärt Radio Island euch gerne wieder, was in und out ist.
So, das war's auch schon fast wieder mit einer ganzen Stunde Radio Island. Falls ihr die Sendung verpasst habt oder falls ihr euch unsere alten Sendungen nochmal anhören wollt, findet ihr die natürlich wie immer unter www.public-ip.org. Und falls ihr uns schon immer mal diese Meinung sagen wolltet, schreibt uns eine Mail an radio-island@web.de. Und falls euch das nicht reicht, wir sind auch im Web 2.0 angekommen. Wir können Freunde werden auf myspace.com/Radio Island Club. Die nächste Sendung von Radio Island hört ihr am 24. August, wie immer, 18 Uhr, hier auf Radio Blau.